Mein Name ist Hajo Seppelt, ich bin Reporter der ARD mit Schwerpunkt Doping und olympische Sportpolitik, bin Mitglied der ARD-Doping-Redaktion seit 2007.
Hajo Seppelt, Toronto ist ein weiterer Höhepunkt in der Doping-Aufmerksamkeit. Wie hoch schätzen Sie Ihren eigenen Anteil, den Anteil der ARD-Doping-Redaktion ein und vielleicht auch des gesamten Journalismus weltweit, der sich mit dieser Problematik beschäftigt? Ist das letzten Endes auch ein Erfolg durch den öffentlichen Druck?
Tatsächlich ist das, was wir jetzt erleben, ein Stück weit eine Art Götterdämmerung des internationalen Sports, des organisierten Sports, der maßgeblich darauf zurückzuführen ist, dass Whistleblower und Journalisten Geschichten an die Öffentlichkeit gebracht haben, Fakten an die Öffentlichkeit gebracht haben, die bisher unter dem Teppich schlummerten, von denen zwar viele, die Insider waren, ahnen mussten, ahnen konnten, dass sie der Realität entsprechen, aber sie waren halt nicht belegbar. Insofern hat tatsächlich der investigative Sportjournalismus in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass sich das Bild des Sports, des organisierten Sports in der Öffentlichkeit nicht nur national, sondern international, eigentlich kann man sagen global, nachhaltig verändert hat.
Wie viele Journalisten beschäftigen sich weltweit mit diesem Thema?
Naja, regelmäßig gibt es gar nicht so viele, würde ich sagen. Und in der Tat ist es so, dass die ARD, in diesem Fall der Westdeutsche Rundfunk, für die ARD mit der Gründung der Dopingredaktion im Jahre 2007 einen entscheidenden, wichtigen, bedeutsamen Schritt vorangetan hat. Denn hätte es das nicht gegeben, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen. Die gesamte Arbeit, die investigative Arbeit der Dopingredaktion ist ja nicht so ausgerichtet, dass man nach dem Motto, du fährst mal jetzt irgendwo hin und drehst dort und dann machst du einen Beitrag. Nein, so funktioniert das nicht. Das ist anders, das ist tatsächlich Kernarbeit, das ist langfristige Arbeit, das ist Geduld, die gefragt ist, wenn man an Themen dran ist. Das sind Verbindungen, die entstehen über die Jahre hinweg. Das sind ganz viele auch nicht erfolgreiche Recherchen, aber eben ein paar, die dann doch erfolgreich sind. Inzwischen werden es auch immer mehr, also wenn man so möchte, auf der Habenseite gibt es immer mehr Dinge, die dann auch berichterstattenswert sind und die auch einen Impact haben oder einen Einfluss haben auf den Sport. Aber das heißt immer, man recherchiert, ohne zu wissen, ob am Ende wirklich was dabei rauskommt. Das ist ja eigentlich ganz normal, aber die Erwartungshaltung in vielen Medien ist, glaube ich, früher immer und sicherlich auch heute noch in großen Teilen so, man arbeitet an einem Thema und dann muss was dabei rauskommen. Das ist aber bei Doping ganz schön schwierig, denn Doping ist ein Berichterstattungsgegenstand, der sich immer im Dunkeln, immer im Konspirativen abspielt. Doping ohne Lüge existiert überhaupt nicht. Wer dopt, der lügt automatisch, weil er ja anderen etwas vormacht, dass seine Leistung eben nicht durch künstliche Mittel verändert, manipuliert worden ist. Und daran zu kommen, ist nicht so einfach, denn wer will schon darüber reden? Und insofern ist es schon etwas, was mit dicken Brettern bohren zu tun hat. Und diese Bretter zu bohren, ist mir, ist anderen in der Doping-Redaktion halt, wenn man so möchte, gestattet worden. Das war der lange Atem, der da zählte. Und der hat am Ende dazu beigetragen, dass eben viele Fehlentwicklungen des Spitzensports, die es übrigens schon lange gibt, die sind ja nicht neu, aber dass diese eben jetzt auch aufgedeckt worden sind.
Aber auch Fehlentwicklung des Journalismus. Ich kann mich erinnern, als Sie im Jahre 2006 abgelöst wurden als Schwimmreporter der ARD durch einen Neuzugang in der Sportreporterfamilie, hatte man Sie beauftragt mit Dopingberichten. Allerdings hatte man den Eindruck, dass das nur erstmal so eine Art Feigenblatt war, von außen zumindest, weil die ARD sehr massiv involviert war in der nicht nur Präsentation der Tour de France, sondern auch im Sponsoring und auch, ich sag mal, das, was man vielleicht Fantum nennt. Es gab ein Buch vom damaligen ARD-Sportkoordinator Hagen Bostorff über Jan Ullrich und man hatte von außen nicht mehr das Gefühl, hier gäbe es eine Distanz zum Berichtsgegenstand. Wie würden Sie die Entwicklung der letzten 10 Jahre beschreiben? Wann hat sich da was geändert und warum?
Tatsächlich war es vor 10 Jahren noch so, dass Kritik, wenn sie dann die Inhalte der Berichterstattung betraf, als Beleidigung aufgefasst worden ist. Man redete nicht über diese Fehlentwicklung im System, aber nach einer gewissen Zeit, und es ist schon durchaus länger her inzwischen, gab es tatsächlich auch einen Wandel im Denken und auch im Handeln. Ich glaube, man hat schon erkannt, dass diese unheilige Nähe zu den Berichterstattungsgegenständen über den Verkauf oder den Kauf von Fernsehrechten gelegentlich hochproblematisch sein kann, weil damit natürlich auch eine Erwartungshaltung verbunden ist, nämlich der Vertragspartner, dass man dieses Produkt positiv darstellt. Und das ist ein Interessenkonflikt für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, überhaupt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, eigentlich für den gesamten Journalismus. Und in dieser Spannungssituation haben wir uns lange befunden, aber ich finde, dass der Weg, der eingeschlagen worden ist, ein richtiger ist und inzwischen folgen dem auch immer mehr. Also ich habe schon den Eindruck, dass es in der ARD seit ein paar Jahren eine durchaus deutliche Unterstützung für die Arbeit der Dopingredaktion gibt. Es gibt inzwischen übrigens auch andere Fernsehanstalten weltweit, bei denen ich das Gefühl bekommen habe, dass sie ein Stück weit auch unserem Beispiel gefolgt sind, das jetzt auch machen, zum Beispiel France 2 in Frankreich, die BBC in England. Channel 4 auch aus Großbritannien kam auf mich zu. Also da gibt es wirklich einen Paradigmenwechsel in der Sportberichterstattung. Und woran es liegt, dass es diesen gibt, ich glaube, es hat schon damit zu tun, zumindest in Deutschland, dass die Dopingredaktion unter dem Dach des WDR den einen oder anderen journalistischen Erfolg auch hatte, der auch einen Impact hatte, also wirklich einen Einfluss hatte, eine Auswirkung hatte auf die Sportorganisationen. Das ist auffällig. Und jetzt auch mit der Geschichte über Russland, mit Doping in Russland, mit dem mutmaßlichen staatlich gestützten Doping in Russland, ist die Aufmerksamkeit noch einmal deutlich erhöht worden. Und es ist, glaube ich, vielen Leuten klar geworden, dass es im Sportjournalismus eben nicht nur die, wenn man so möchte, herkömmliche Sportberichterstattung braucht. Also manche sagen despektierlich die 1:0 Berichterstattung, sondern dass es eben auch eine hintergründige, kritische, hinterfragende Berichterstattung geben muss, dass Sport eben nicht nur Entertainment ist, sondern dass die sogenannte schönste Nebensache der Welt eigentlich nicht immer nur schöne Seiten hat und die gilt es auch zu beleuchten.
Gab es auch einen Wechsel im Verhältnis zu den Sportverbänden?
Naja, früher hat man uns schon mit spitzen Fingern angefasst und hat auch Angst und Respekt vor uns gehabt, mehr Angst als Respekt, würde ich sagen, und hat auch sicherlich immer wieder versucht, unsere Arbeit zu torpedieren und zu behindern. Das gibt es immer noch. Ich erlebe das ja jetzt gerade in Russland. Da sind wir ja quasi Staatsfeinde. Ich erlebe es auch in Kenia. Wir haben vor ein paar Tagen über Kenia berichtet und Doping dort. Auch da wurde uns dann unterstellt, wir hätten irgendwas inszeniert, wir hätten falsche Fakten geliefert. Das stimme ja alles nicht. Aber das ist eigentlich üblich. Daran sind wir inzwischen gewöhnt, dass es immer interessengesteuerte Gegenreaktionen gibt. Manche muss man ernst nehmen, manche muss man nicht ernst nehmen, glaube ich. Es gibt aber auch einige Sportverbände, die inzwischen auch da eine andere Haltung eingenommen haben, die sogar teilweise sehr froh sind darüber, dass es uns gibt und dass wir den Finger in die Wunde legen und eben auf diese Missstände aufmerksam machen. Also auch da gibt es inzwischen positive Reaktionen. Es ist ja schon fast verdächtig und ein bisschen merkwürdig, wenn plötzlich Sportfunktionäre auf einen zukommen und einem quasi gratulieren. Weiß man nicht, ob das so eigentlich so das Richtige ist, etwas eine unübliche Perspektive.
Naja doch, Sie machen ja als Sportjournalist deren Arbeit eigentlich. Sie müssten sich ja selbst reinigen. Also so eine gewisse Selbstkontrolle wäre ja angebracht.
Ja, Selbstkontrolle gibt es ja. Das ist ja das Problem. Die kontrollieren sich halt immer selber und damit fängt es ja schon mal an. Kontrolle, die selbst oder die, wenn man so möchte, gegen die eigenen Interessen gerichtet ist, das ist der klassische Interessenkonflikt. Und der Sport sollte, sagen wir es mal so, sich nicht selbst kontrollieren, aber sollte zulassen, Institutionen, Einrichtungen zu haben, die darauf schauen, ob die Werte des Sports eingehalten werden oder nicht. Das sind dann die sogenannten unabhängigen Einrichtungen, die aber eben im Sportbusiness bisher eine sehr untergeordnete Rolle gespielt haben. Und weil es die nicht gibt oder kaum gibt und da massive Interessenverflechtungen sind, deswegen haben die Rolle tatsächlich Journalisten übernommen.
Es ist nicht nur eine Chance, es ist auch ein Risiko für den Überbringer der Nachricht, also auch für Sie. Wie hat sich Ihre Arbeit dadurch verändert? Also sind Sie misstrauischer geworden? Schützen Sie sich mehr? Haben Sie Personenschutz?
Also über Personenschutz rede ich jetzt nicht öffentlich. Ich glaube, dass es für alle, die sich mit dieser Thematik beschäftigen und die sich auch mit der Frage des investigativen Journalismus im Sport eben dann auch schon auf der Ebene beschäftigen, Neuland ist. Wie soll man damit umgehen? Das muss jetzt alles erstmal in Ruhe eruiert werden. Tatsächlich ist es so, dass insbesondere im Fall Russland die Bedrohungen gekommen sind, Beleidigungen gekommen sind über die sozialen Medien. Das ist schon offenkundig. Das ist auch nicht immer angenehm. Ich habe gerade zufälligerweise einen Bericht gelesen, in dem es um die Hass-E-Mails gegen Anja Reschke, meine Kollegin vom NDR, gegangen ist. Und als ich das da gesehen hatte, hatte ich den Eindruck, na, das kennst du doch auch irgendwoher. Also das nimmt natürlich zu, diese Hasskultur im Internet, von der bin ich inzwischen auch betroffen, dass man sich da Gedanken macht, ist richtig. Und da aber die Aggression, insbesondere aus Russland, so massiv ist und so besonders stark ist, habe ich mir schon meinen Teil gedacht, was man da jetzt eigentlich machen muss. Tatsächlich ist es so, dass ich momentan schon ein bisschen mehr aufpasse. Ja, jetzt nicht in meinem Privatleben unbedingt, aber grundsätzlich, wie mein Kommunikationsverhalten ist, was elektronische Gerätschaften betrifft, die man so mit sich rumführt. Darüber muss man offensichtlich nachdenken. Das hätte ich früher nicht gedacht, dass man als Sportjournalist, und eigentlich bin ich ja immer noch ein Sportjournalist, dass man sich mit solchen Dingen und solchen Fragen auseinandersetzen muss.
Nun ist ja das Phänomen des Dopings, auch des staatlich geduldeten und staatlich geförderten Dopings, nicht neu. Es wurde sogar in der bundesdeutschen Olympiabewegung so etwas festgestellt, bei den Olympischen Spielen zum Beispiel 1972, parallel auf der anderen Seite die DDR. Also es ist eigentlich für, ich sag mal, normale Betrachter mittlerweile klar, dass hier ein hohes Gefährdungsrisiko besteht. Und dennoch hat man den Eindruck, vor Rio gibt es sowas wie einen Paradigmenwechsel. Eine ganze Sportart wird aus Russland ausgeschlossen, möglicherweise. Und das wäre jetzt zu hinterfragen, ist Sochi total neu zu bewerten? Wie sehen Sie es? Woher kommt dieser Qualitätsumsprung?
Naja, wir haben natürlich mit dem Beispiel Russland ein besonders krasses Beispiel. So wie es nach den Fakten aussieht, geht es hier um ein systematisches, gesteuertes, gefördertes, gelenktes Doping vom Staatsapparat, politisch gesteuerter Sportbetrug im größten Land der Welt, erst in der Kernsportart der Olympischen Spiele der Leichtathletik, jetzt offenkundig auch noch in einer Reihe anderer Sportarten. Dass das natürlich auch die Diskussionen weltweit ziemlich stark befeuert, liegt auf der Hand. Insofern liegt es natürlich auch an der Ausprägung, an der besonderen Ausprägung und an der Dimension insgesamt dieses Problems Russland, das jetzt in der ganzen Welt darüber diskutiert wird. Noch dazu kommt es, dass in diesem speziellen Fall Russland ja so gut wie alles dementiert, jedenfalls war das bis vor kurzem noch so, immer gesagt hat, das ist ja nur eine reine Propaganda des Westens, damit natürlich auch wieder Gegenreaktionen provoziert hat. Dadurch schaukelte sich das noch mehr hoch. Es wurde am Ende zu einer Angelegenheit von nationalem Rang für Russland, Russlands Sport quasi zu schädigen oder zu kritisieren, kam einer Beleidigung Russlands insgesamt gleich. Also das Ganze spielte auf einer Ebene, die schon unvergleichlich ist, historisch beispiellos geradezu. Wenn sich dann Kreml-Sprecher und Sprecher des russischen Außenministers zu solchen Vorgängen äußern, dann hat das eine Dimension, die es früher nicht hatte. Insofern ist der Sport auch auf die politische Agenda gehievt worden, wie sonst noch nie, und zwar der Sportbetrug, ganz massiv. Doping als Eingriff in die Integrität des sportlichen Wettbewerbes bekommt plötzlich eine Dimension, die man vorher so nicht erwartet hatte. Es ist tatsächlich der kalte Krieg des Sports, der momentan tobt. Und das führt natürlich auch zu einer ganz großen Wahrnehmung, aber auch zu einer großen Chance, nämlich einem Wechsel in der Governance von Sportorganisationen, der längst überfällig ist. Es gibt Leute, die sagen, und ich kann mich dem anschließen, wenn wir meinetwegen in 50 Jahren uns Sportorganisationen von heute anschauen, von Anfang des 21. Jahrhunderts, sind wir ja fast noch, dann wird man womöglich sagen, das war eine Organisation, das war ein Regieren, das war ein Führen wie im Mittelalter. Der Sport hinkt in seinen Strukturen völlig modernen Formen von Good Governance hinterher. Und es ist deshalb an der Zeit, dass dieses auch offenkundig wird. Denn nur, und das zeigen ja auch unsere Recherchen, öffentlicher Druck führt dazu, dass es Veränderungen geben könnte.